Sind Fledermäuse blind? Tiere der Bibel. Heute geht es um die Fledertiere. Kommen Fledermäuse überhaupt in der Bibel vor? Ja, tatsächlich. Es finden sich in der Bibel drei Vorkommen. Einmal in 3. Mose 11 und einmal in 5. Mose 14. Da geht es um die Speisegesetze. Und da wird uns gezeigt, dass die Fledermäuse unreine Tiere sind. Aber dann finden wir sie ein drittes Mal in der Bibel, und das in einem Prophetenbuch in Jesaja 2, Vers 20. Was die Bedeutung davon ist, sehen wir noch am Ende dieses Videos. An jenem Tag wird der Mensch seine Götzen aus Silber und seine Götzen aus Gold, die man ihm zum Anbeten gemacht hat, den Maulwürfen und den Fledermäusen hinwerfen, um sich in Felsspalten und in Steinklüfte zu verkriechen, vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, um die Erde zu schrecken. Doch zunächst einmal wollen wir uns ein klein wenig mit diesen genialen Tieren beschäftigen. Die Fledertiere werden unterteilt in die Fledermäuse und in die Flughunde. Und zwischen diesen beiden Tiergruppen gibt es schon größere Unterschiede, auch schon morphologischer Art. So haben Flughunde einen größeren Körper, allerdings keine Echoortung. Bei den größten Vertretern beträgt die Flügelspannweite etwa 1,50 Meter. Der zweite Finger ist dreigliedrig und mit einer Kralle versehen. Der Schwanz ist frei. Flughunde sind Dämmerungstiere, die sich vorab optisch orientieren müssen. Auch wenn sie keine Echoortung besitzen, wie die Fledermäuse, sind sie doch geniale Tiere. Und ich werde gleich noch eine der genialsten Flughundkolonien vorstellen, die es auf dieser Erde gibt. Kleinfledermäuse nutzen dagegen die Echoortung. Die Augen sind klein. Die Ohren dagegen, die als Hauptsinnesorgan auch für die Ultraschallwahrnehmung und Echopeilen dienen, sind sehr groß. Und sie haben sogar einen Ohrdeckel, einen Tragus. Die Fledertiere an sich sind die zweitgrößte Säugetierordnung, die es gibt, mit ungefähr 1100 Arten. Sie besitzen allerdings einzigartige Flug- und Echoortungsfähigkeiten. Es sind die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können, also nicht nur gleiten, sondern die einen aktiven Flügelschlag haben. Sie sind nahezu weltweit verbreitet. Und das auffälligste Merkmal der Fledermäuse ist, wie auch bei den Flughunden, das haben sie gemein, die Flughaut, die sie zum aktiven Fliegen befähigt. Diese besondere Flughaut, die besteht aus zwei Hautschichten und erstreckt sich von den Handgelenken bis zu den Fußgelenken. Damit das Ganze funktioniert, gibt es eine anatomische Besonderheit bei dieser Säugetierordnung. Und das sind verlängerte Mittelhand- und Fingerknochen. Die meisten Fledermausarten ernähren sich von Insekten, die sie teilweise im Flug erbeuten. In den Tropen und Subtropen gibt es aber auch vegetarisch lebende Arten, die Früchte fressen oder Nektar trinken. Diese Arten sind immens wichtig für die Pflanzen, deren Blüten sie nämlich bestäuben und deren Samen sie verbreiten. Das heißt, auch pflanzenfressende Fledermäuse sind immens wichtig für das Ökosystem. Größere Arten fressen auch kleinere Säugetiere, wie zum Beispiel Nagetiere, kleinere Vögel, Mäuse, manchmal eben auch Fische. Die größten Arten, wie die große Spießblattnase, fressen immerhin Vögel bis zu der Größe von Tauben. Dann gibt es drei Arten von Fledermäuse. Das sind Vampirfledermäuse. Und die ernähren sich, wie es der Name schon sagt, vom Blut anderer Tiere. Die Flughunde dagegen sind in der Regel pflanzenfressende Tiere. Und eine der größten Flughundkolonien auf dieser Erde findet sich im Kasanga-Nationalpark in Sambia. Es ist einer der bemerkenswertesten Orte, den ich je besucht habe. Dort kommen einige Millionen Palmenflughunde aus verschiedensten Teilen des afrikanischen Kontinents zusammen und sie besiedeln für eine ganz kurze Zeit einen Abschnitt des Mushitu. Das ist sozusagen ein kleiner Sumpfwald mit einer Größe von 4 bis 5 Quadratkilometern. Entlang des Musola-Flusses in der Mitte des Kasanga National Parks, der immerhin eine Größe von ungefähr 400 Quadratkilometern aufweist. Diese jährliche Wanderung der Flughunde ist bekannt als die weltweit größte Wanderung einer Säugetierart. Vermutlich treffen sich nirgendwo sonst auf der Welt derart viele Säugetiere auf derart kleinem Platz. Wenn sie abends diesen kleinen Wald verlassen, suchen sie ihre Nahrung in einem Radius von rund 60 Kilometern. Das ist eine viel größere Entfernung, als man noch vor einigen Jahren vermutet hat. Und in dieser Zeit, das heißt im November, Oktober, November, wenn sie dort sind, verzehren sie etwa 200 Millionen Kilogramm Obst. Aber sie verzehren das gar nicht, sie fressen das gar nicht, sondern sie pressen das Obst aus. Das heißt, diese Flughunde sind wandelnde, fliegende Saftpressen. Der Fruchtbrei, der wird mit der Zunge nämlich gegen die nach hinten gerichteten harten Rippen des Gaumens gedrückt und ausgepresst. Und der Fruchtsaft wird dann geschluckt und der Pressrückstand aus Fasern ausgespuckt. Sie fressen also gar keine Früchte, sondern sie trinken nur den ausgepressten Fruchtsaft. Die Speiseröhre ist nämlich viel zu eng, um Fruchtstücke zu schlucken. Und das ist natürlich genial gemacht, denn dadurch verbreiten sie auch die Samen dieser Früchte. Ja, als das am häufigsten vorkommende Säugetier auf dem Kontinent legt dieser Palmenflughund jährlich etwa 2000 Kilometer zurück. Diese Wanderung, die ist nicht nur beeindruckend, allein schon aufgrund dieser gewaltigen Distanz. Und dass die Tiere, wenn sie aus dem Kongo zum Beispiel nach Sambia fliegen, überhaupt in der Lage sind, diese kleine, wenige Quadratkilometer große Fläche zu finden. Aber diese Wanderung ist auch ökologisch bedeutsam, da die Flughunde Samen über große Distanzen verbreiten. Und das sorgt zur Aufforstung abgeholzter Wälder und somit zum Erhalt der Biodiversität. Forscher gehen heutzutage davon aus, dass die Tiere in Zentralafrika bis ungefähr zu 60% der nachwachsenden Bäume aussäen und damit eben auch zum Erhalt des Regenwaldes beitragen. Woher die Flughunde wissen, wann sie losfliegen müssen? Wann sie diesen Kasanga-Nationalpark erreichen müssen, diesen kleinen Flecken, wo sie an den Bäumen hängen und wo die Bäume unter diesen Millionen von Flughunden wirklich eine schwere Last zu tragen haben und wie sie den Weg finden, man weiß es nicht. Spezialisten suchen nach Antworten. Doch diese Fragen, die geben uns immer noch Rätsel auf. Sagte mir ein Fledermaus-Spezialist Sam Phillips, der in Kasanga stationiert ist. Man weiß es einfach nicht. Man weiß nicht, wie die Flughunde in der Lage sind, diesen Platz dort in Sambia zu finden und woher sie die Zeiten wissen, wann sie losfliegen müssen. Aber es ist ein gewaltiges Treffen dort im Kasanga-Nationalpark und es zeigt uns etwas von der Größe dieses Schöpfergottes. Fledermäuse, im Unterschied zu den Flughunden, haben eine Echoortung und sie benutzen Ultraschallwellen zur Orientierung. Das Besondere ist, dass unterschiedliche Arten benutzen verschiedene Methoden zur Lauterzeugung. Man kann also nicht sagen, der und der stammt mal eben voneinander ab, denn es gibt auch unter diesen Arten große Unterschiede. Sie haben natürlich etwas gemein, sie senden alle Schallwellen aus. Einige von ihrem Maul, andere von ihrer Nase. Und wenn diese Schallwellen auf ein Objekt treffen, erzeugen sie ein Echo. Das Echo wird von diesen Objekten, es können fliegende oder ruhende Objekte sein, zurückgeworfen und kehrt zu den Ohren der Fledermäuse zurück. Und die werten dieses Echosystem aus. Und das ist eine sehr komplizierte und effektive Möglichkeit, sich im Dunkeln zurechtzufinden, um im Dunkeln Insekten zu jagen, ohne dass man die Augen einsetzen muss. Fledermäuse sind also nicht blind, sie haben Augen, aber die Augen sind recht klein, weil sie eben nicht unbedingt benötigt werden. Tagsüber schlafen die Fledermäuse in der Regel. Die einzelnen Echos, die werden von der Fledermaus also aufgenommen, die werden in die richtige Abfolge gebracht und durch die Zeitunterschiede, wann diese Wellen sozusagen die Ohren erreichen, kann das Gehirn die Umgebung erfassen und somit orten, wie weit ein Baum oder ein Insekt entfernt ist. Und die Fledermaus kann sogar berechnen, mit welcher Geschwindigkeit und in welche Richtung sich ein Beutetier, was weiß ich, irgendein Insekt bewegt. Das heißt, diese Echoortung erzeugt so etwas wie ein Sehbild, sodass die Fledermaus einen Überblick haben über die räumliche Struktur, wo sie sich gerade befinden. Beim großen Hasenmaul erreicht die Lautstärke eines Rufes bis zu 140 Dezibel. Das ist, glaube ich, mehr als die Lautstärke eines startenden Düsenjets. Aber wir können froh sein, dass wir diese Frequenz nicht hören. Es liegt im Ultraschallbereich. Wie präzise ist dieses Echo-Ortungssystem? Nun, die Hofnasenfledermaus, die kann ihren Weg zwischen 0,05 mm dünne, gespannte Nylonschnüre finden. Diese Schnüre haben also einen Durchmesser von einem 20stel Millimeter. Zwergfledermäuse sind in der Lage, aus 1,5 Meter Entfernung ungefähr 0,28 Millimeter dünne Nylonschnüre zu erkennen. Also man merkt, dieses Echosystem ist etwas Geniales. Genial erschaffen von unserem Schöpfergott. Was sagen die Fossilien bezüglich Fledermäuse? Nun, sie treten plötzlich im Eozän auf. Das ist nach den Vertretern der Evolutionslehre eine Zeitspanne, die liegt ungefähr 36 bis 58 Millionen Jahre zurück und beschreibt ungefähr ein Zehntel der Geschichte des Lebens, wenn ich jetzt mal aus Sicht eines Vertreters der Evolutionslehre rede. Ich glaube nicht, dass das alles so alt ist, aber das ist ein anderes Thema, da kann ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Das Interessante ist, dass gegen Ende der Trias, eine Zeitspanne, die viel, viel früher zurückliegt, gab es auch schon einmal eine Gruppe von Lebewesen, die solche Flughäute hatte. Und das waren die Flugsaurier. Und die sollen sich aus den Reptilien entwickelt haben. Nun, das ist die Theorie. Es gibt nicht einen einzigen Beweis dafür. Die Reptilien sollen deswegen Flügel bekommen haben, damit sie in der Luft nach Insekten fliegen konnten, um sie dort zu erjagen. Aber noch einmal, das steht oft so in den Schulbüchern und wird oft als Begründung angeführt. Aber einen echten Beweis dafür gibt es überhaupt nicht. Aber wie dem auch sei, dann müsste ja die Evolution ein zweites Mal stattgefunden haben und genau noch einmal die gleichen Flughäute entwickelt haben. Dann allerdings nicht bei den Reptilien, sondern bei den Säugetieren. Das heißt, die Evolution müsste sich wiederholt haben. Und das ist noch unwahrscheinlicher. Und wir werden gleich sehen, dass es noch viel, viel unwahrscheinlicher ist. Nun, eine der ältesten Fledermäuse, die gefunden wurde, das ist die Icarus-Fledermaus. Man fand sie in den Schichten des Eozäns in Wyoming, also in der Green River Formation. Es gibt auch ähnliche Fossilien in Messel, aber die sind ein ganz klein wenig jünger. Aber all diese Fledermäuse zeigen uns, dass es echte Fledermäuse sind. Waren die Fossilien jetzt besonders primitiv, zeigen sie, dass die Fledermäuse am Anfang sehr primitiv gewesen ist. Zum Beispiel die Icarus-Fledermaus oder wie sie wissenschaftlich heißt, Icaronycteris. Nun, Es gibt einen Unterschied zu den modernen Fledermäusen. Die haben nämlich nur noch eine einzige Kralle am ersten Finger. Aber Icaronycteris hat hingegen diesen Finger und einen weiteren am zweiten Finger. Und ihm fehlt die Schwanzflughaut. Das heißt, der Hautlappen zwischen den Beinen, wie wir das bei heutigen Fledermäusen finden, der auch den Schwanz umfasst. Der also dazu führt, dass sie im Endeffekt sehr gut fliegen können. Konnte nun die Icarus-Fledermaus weniger gut fliegen? Nun, das, was man sonst entdeckt hat, zeigt, dass sie überhaupt nicht primitiv gewesen sind. Denn auf der anderen Seite deuten die Innenohrknochen stark darauf hin, dass die Icarus-Fledermaus bereits zu dieser Zeit die Echoortung zur Jagd nutzte. Das heißt, wir haben nicht irgendein Übergangstier gefunden, wo langsam eine Echoortung sich entwickelt, sondern sie tritt schlagartig auf und war bei dieser Fledermaus schon hoch entwickelt. Und die Knöchel der Füße waren so angeordnet, dass sie nach hinten zeigten, sodass diese Fledermaus auch kopfüber hängen konnte. Bei einigen Exemplaren wurden auch Mottenschuppen an der Stelle gefunden, an der sich die Magengegend befunden hätte. Was deutlich zeigt, dass sie eine ähnliche Vorliebe für Beutetiere hatte, wie die meisten heutigen Fledermäuse. Das heißt, das Echolot war perfekt ausgebildet. Sonst hätte man solche Motten nicht erjagen können. Und zweitens fraßen sie das Gleiche, was heutige Fledermäuse fraßen. In einem Artikel zu diesem Thema schreibt ein Wissenschaftler: Ironischerweise ist das vielleicht Bemerkenswerteste an Icaronycteris, also unserer Icarus-Fledermaus, wie sehr dieses uralte Tier den heutigen Fledermäusen ähnelt. Das heißt, von Evolution gibt es keine Spur. Außerdem, wenn Flughäute durch Evolution entstanden sind, dann hätten wir nicht nur zweimal den gleichen Evolutionsschritt bei den Reptilien zu den Flugsauriern und bei den Säugetieren zu den Fledermäusen, sondern alleine in der Geschichte der Säugetiere müsste die Flughaut mindestens achtmal unabhängig voneinander entstanden sein. Denn wir finden sie bei den Gleithörnchen, wir finden sie bei den Gleitbeutlern, wir finden sie bei den Zwerggleitbeutlern, wir finden sie bei den Ringbeutlern, wir finden sie bei den Riesengleitern, wir finden sie bei den Dornschwanzhörnchen, wir finden sie bei den Fledertieren und wir finden sie bei dem kreidezeitlichen Säugetier Volatiocoterium. Das heißt, dann müsste diese Evolution achtmal nur in Bezug auf der bezüglich der Flughäute umgesetzt worden sein. Dafür gibt es nicht einen einzigen Hinweis. Und das Ganze zeigt mir vielmehr, dass das ein gewaltiges Geschöpf ist, unseres großen Schöpfergottes. Das heißt, die faszinierenden Eigenschaften, Flugfähigkeit und Echoortung, die sind nicht unbedingt einzigartig. Es gibt auch andere Tiere, die eine Echoortung umsetzen können. Aber die Kombination dieser aktiven Flugfähigkeit und dieser Echoortung, das ist schon etwas Großartiges. Und uns fehlen vom Prinzip her sämtliche Übergangsformen, wie man so etwas evolutionistisch klären könnte. Das heißt, eine Sprache dieser Fledermäuse ist: Ich bin ein Geschöpf Gottes. Aber dann haben wir eben gesehen, werden die Fledermäuse mit einem schrecklichen Ereignis in Verbindung gebracht, in Jesaja 2, Vers 20, nämlich mit dem Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn ist eine Zeitspanne,